ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
Läuft das schön? Es läuft. Es ist Sonntag, 10.13 Uhr. Wir sind mal wieder fast live. Das war mal länger nicht. Der Städt grinst mir entgegen mit einem quergestreiften Shirt. Wenn es einer tragen kann, dann er. Ich freue mich, dass wir wieder zusammengekommen sind, um ein bisschen zu distanzen und zu glorieren, keine Ahnung. Geht gut los. Schön, dich zu sehen, Städt. Was geht?
Mein Gott, ich weiß es auch nicht, Robert. Ich habe mir das jetzt angewöhnt. Das ist sehr, sehr schön, weil man dann auch im Verkehr das sagen kann.
Ja, das stimmt. Wollen wir die Zuhörerinnen und Zuhörer kurz mit ins Boot holen? Es ist so, dass Städter gerade an jemand eine Referenz gegeben hat, der sehr, sehr wichtig war in meinem Sängerleben. Denn wie vielleicht der eine oder die andere weiß, ist es so, dass im Gesangsstudium man nicht nur singt, sondern auch verschiedene andere Unterrichte hat. Unter anderem eben zum Beispiel Bühnentanz oder Musikgeschichte und so ein Zeug. Unter anderem aber, und das ist für Sachsen ganz besonders wichtig, das sogenannte Fach Bühnensprechen. Und wir hatten in Leipzig eine ikonische also Sprecherziehungslehrerin, die unter anderem dafür gesorgt hat, dass ich einigermaßen vernünftiges Hochdeutsch sprechen kann, wenn ich es muss. Andererseits aber auch ganz viele andere Dinge mit mir gemacht hat, unter anderem eben Atemübungen, wie atme ich, denn die wenigsten denken darüber nach, dass zum Singen und auch zum Sprechen im großen Maße Luft gehört. Und wie kommt die eigentlich in den Körper hinein? Wie ist das gesund? Wie macht man das? Also was habe ich da gelernt? Und die gute Frau hat eine etwas extrovertierte Art zu sprechen. Wahrscheinlich, wir haben uns das immer so hergeleitet, dass wenn man den ganzen Tag versucht, irgendwelchen nuschelnden sächsischen und nicht sächsischen Sängerstudenten zu erklären, wie man Hochdeutsch spricht und wie man eben auch so spricht, dass es über die Bühne trägt, dann gewöhnt man sich das möglicherweise über den Tag an. Und so kam es, dass also das Sprechen dann auch im normalen Umgang sehr, sagen wir mal, bühnengemäß war und es dann doch öfter mal so klang, wie Städt es eben gerade vorgemacht hat, dass dann eben auch gerne mal ein Mein Gott kam, weil natürlich diese etwas nasalere Stimme viel besser über den Bühnenrand trägt. Also das kann man vielleicht irgendwann anders nochmal ein bisschen ins Detail gehen, aber das ist so, dass am Anfang mir diese Art irgendwie überhaupt nichts gesagt hat und am Ende habe ich die Frau wirklich geliebt für den Unterricht, den sie gemacht hat, denn er hat mir wirklich, wirklich viel gebracht und einige der Übungen, die ich dort gelernt habe, mache ich heute noch vorm Singen. Das vielleicht als kurzer Abriss.
Meine Stimmbildnerin hat mir erzählt, als sie die ersten Kinder hatte, hat sie festgestellt, dass sie heiser war, relativ viel, und hat dann eben festgestellt, dass es daran liegt, dass sie nicht ordentlich mit diesen Kindern spricht, vor allem wenn sie mal lauter wird. Also, dass sie als Sängerin da aus diesem Muster, was sie eigentlich gelernt hat, rausgerutscht ist. Wie schnell das gehen kann auf einmal. Aber sie hat es zumindest gemerkt und hat es dann korrigiert.
Ja, weil das Problem ist, und das habe ich ganz häufig auch, wenn ich mit Sängern zu tun habe, man gewöhnt sich das doch irgendwie relativ schnell an, eben in diesem Sprech zu bleiben. Das Problem ist, er ist sehr laut und er ist oftmals auch, er wirkt nicht natürlich. Und das ist was mir persönlich immer bei mir selber zuwider ist. Also ich war früher immer der Lauteste, weil ich halt auch irgendwie so ein bisschen in der Turnhalle aufgewachsen bin. Da konntest du halt so laut rumplärren, wie du wolltest. Das hat sich dann ein bisschen gegeben im Chor, weil es da auch um andere Werte geht, als der Lauteste zu sein. Und dann finde ich es ist oft nicht unauthentisch. Es ist schon authentisch, aber es wirkt oft einfach irgendwie dann wie Schauspiel und das mag ich im täglichen Umgang überhaupt nicht und deswegen versuche ich mich da ein bisschen im Zaume zu halten, außer man ist auf Sendung und muss Hochdeutsch sprechen. Ja, das ist klar.
Aber wir sind ja jetzt hier auch nicht im Radio.
Nee, das stimmt.
Wir sind bei was viel, viel Besserem.
Bei Distanz und Gloria, bei Folge 36. Boah, war das eine Kurve, Städt. Nicht schlecht, nicht so schlecht.
Und gar nicht übel, oder?
Da gesteht man ihm doch gerne den Kaffee zu.
Ja, wir haben heute, Ich konnte meine Frau noch glücklich machen, weil...
Wie bitte?
Ja. eigentlich sollte ich Pancakes machen. Wir hatten aber, habe ich gesagt, keine Eier mehr. Mhm. Aber ich wusste, dass wir noch eins haben. Und deshalb habe ich quasi die entsprechend so gemacht, dass wir bloß noch eins... Also, dass es halt weniger waren, aber es waren noch welche. Und da habe ich sie sehr glücklich gemacht.
Gut.
Deshalb sind wir jetzt auch erst bei 10.13 Uhr. Ihr fragt euch sicherlich, warum wir zu solchen Zeiten immer aufnehmen. Das hat einzig und allein den Grund, dass wir uns immer zur runden Stunde natürlich treffen, aber dann immer erst nochmal einen Kaffee trinken.
Und weil wir es können. Ganz klar.
Ich kann dich gerade nicht hören.
You cannot hear me.
Jetzt geht's.
You can hear me again. Stett konnte mich gerade nicht hören. Ja, ich kann dich ganz gut hören. Und ich kann dich auch ganz gut sehen. Du siehst gut aus, mein Lieber. Man könnte denken, Vielen du Dank. Warst im Urlaub.
War ich nicht, aber eigentlich bin ich hier quasi jeden Tag im Urlaub, wenn man so will. Ja, so auf dem Bauernhof ist da.
Nö.
Gibt's ja. Kann man ja quasi auch für seine Kinder buchen. Oder selber machen.
Ich bin ja,
nicht bei uns.
Ich bin ja einen Tag später, bin ja einen Tag eher wiedergekommen von der Ostsee, als ich eigentlich geplant hatte, weil Schiedwetter und so.
Ach so?
Ja, also es war jetzt nicht ganz furchtbar, es hat jetzt nicht durchgestriezt die ganze Zeit, aber so ein, zwei Sonnenstunden am Tag sind halt dann doch nicht allzu viel. Und wenn du dann im Prinzip immer die Badesachen so in halb acht haben musst, damit du genau die halbe Stunde, die Stunde, wo es mal richtig warm war, das war halt der Witz, wenn die Sonne da war, dann war es schon auch gut knallig, aber wenn nicht, sag mal, war gerade eine Fliege bei Stett auf dem Objektiv, egal, aber wenn nicht, dann war es schon... Also auch durchaus windig und ein bisschen regnerisch und so. War jetzt nicht so brillant, war das in der Woche davor besser. Und dann ist es ja auch so, du kannst natürlich Ausflüge machen. Wir sind dann auch mal in den Nachbarort gefahren und so und haben uns dort mal an der Strandpromenade ein bisschen umgeschaut. Aber wenn es halt die ganze Zeit so, wie mein Großvater immer gesagt hat, Gott hab ihn selig, es siefert, das ist, wenn es noch nicht für Regen reicht, ja, also wenn es noch nicht mal Niesel ist, sondern wenn es eher so sprühig ist, dann hat mein Opa immer gesagt, es siefert. Und wenn es siefert, dann ist das auch nicht so geil, da über mehrere Stunden an der Strandpromenade lang zu stratzen. Deswegen kam ich ein bisschen
Heißt übrigens wieder. Auf Englisch drizzle, dieser Regen.
Drizzles.
Ja, abgekürzt in der meteorologischen Sprache mit DZ, Delta Zulu. Und kommt meistens, es gibt eigentlich nur zwei Wolkenarten, nämlich Stratuswolken. Und Nimbostratuswolken, das sind die einzigen, wo das rauskommen kann. Und aber aus Nimbostratus kann auch eine Mischung aus Drizzle und normalen Rain kommen. Für alle, die sich dafür interessieren.
Damit ihr mal Bescheid wisst, gefälligst.
Genau.
aber apropos Delta Zulu, wir haben jetzt gehört, oben an der Ostsee, ich weiß jetzt nicht, ob das ein allgemeines Ding wird oder ob das jetzt nur was Ostsee-spezifisches ist, was ich kaum glaube, dass das Namensalphabet geändert werden soll.
Das Deutsche?
Ja, dass da jetzt auch Orte mit aufgenommen werden sollen. Und da bin ich ja ein bisschen irritiert, weil ich bin froh, dass ich mir die Namen einigermaßen merken kann mittlerweile. Jetzt fängst du wieder von vorne an. Das ist ein bisschen wie früher in der Schule. Ich hatte immer das Gefühl, mein Jahrgang war so der Versuchskaninchenjahrgang, weil wir immer diese ganzen Leistungsfeststellungen und Orientierungsarbeit und diesen ganzen Müll haben wir immer gefühlt als Erste machen müssen. Das heißt, wir haben das im Prinzip jedes Jahr irgendeine größere Arbeit geschrieben am Ende. Und so fühle ich mich gerade ein bisschen mit dem Namensalphabet. Jetzt muss ich wieder von vorne anfangen zu lernen. Das ist wieder eine große Prüfung. Stett, was soll ich tun?
Lernen einfach das NATO-Alphabet. Das kann in Deutschland niemand, sonst überall jeder.
Dann bringt mir das ja richtig viel.
Ja, tatsächlich. Es ist wirklich sehr, sehr schön und weil es tatsächlich auf der ganzen Welt verwendet wird. Und es wird eigentlich überall verwendet, außer im deutschen Sprachgebrauch.
Schlecht.
Alpha, Beta, Charlie, Delta, Echo und so weiter und so fort.
Ja, was irgendwie auch nicht so richtig, also ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch einfach nur furchtbar uninformiert, was sich irgendwie auch nicht so richtig durchgesetzt hat, weil du gerade sagst, es wird überall verwendet, außer in Deutschland, ist so dieses Esperanto, oder? Das hat man in der Schule irgendwie mal behandelt, aber so richtig, das war ja irgendwie mal geplant, so als Weltsprache, dass sich das so durchsetzt, aber so richtig funktioniert hat das offenbar nicht. Oder ich bin unfassbar ungebildet, aber so mein Gefühl von der Wahrnehmung her habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass das wahnsinnig viele sprechen.
Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass es nicht der Fall ist. Oder dass es der Fall ist, dass nicht so viele das sprechen. Übrigens, ich habe natürlich schamlos übertrieben. Es wird in allen militärischen und fliegerischen und wahrscheinlich auch im U-Boot-Bereich verwendet und Schifffahrt, dieses Alphabet, was ich vorher gesagt habe.
Gut.
Ich weiß nicht, wie es im zivilen Bereich verwendet wird, keine Ahnung. Also was heißt im zivilen Bereich? Im normalen, sage ich jetzt mal, nicht Luftfahrt oder Fliegerei oder Luftfahrt oder Fliegerei sind ja zwei grundsätzlich verschiedene Dinge. Ja, nein. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und ich erwische mich allerdings dabei, dass ich am Telefon bei Banken oder wo auch immer, wo man irgendwas ansagen muss, irgendwas buchstabieren muss, dann dieses Alphabet nehmen, die so, hä, was? Was? Gerda? Nee, Golf, ach ja, wie heißt das? Was ist denn G? Gerda, ne? Aktuell zumindest noch.
Ja, ich glaube Gera.
Gerda.
Gerda?
Ja.
Da geht's schon los. Ja, Gerda ist, glaube ich.
Ja, Gerda.
Gerda.
Ja.
Liebe Grüße an meine Oma, die so heißt. ja, Mensch, jetzt haben wir hier schon 10 Minuten verschratzt und ich bin noch nicht egal. Stett, es gibt eine Sache, die stößt mir irgendwie auf, weil ich den Schlag Mensch nicht verstehe und es ist ein sehr besonderer Schlag Mensch, der das zu sich nimmt. Du kennst doch im Hotel, gibt es doch früh diese Buffets. Und ich könnte mir vorstellen, dass du zu diesem sehr komischen Schlag Mensch gehörst. Wer zur Hölle frisst morgens Nürnberger Würstchen?
Weiß ich jetzt auch nicht, kann ich mir gar nicht erklären.
Also ich weiß nicht, da gehe ich vorbei und also alles in mir sagt nee. Das, fast egal, also gut, ab um 11, um 12 kann man drüber nachdenken, aber alles vorher, so um 6, um 7, um 8, wenn du dort am Buffet stehst, also Nürnberger Würstchen, boah, nee. Also du kannst das, du guckst, als würdest du das können.
Sogar sehr gerne, nicht jeden Tag, aber ich mache es tatsächlich mal zu besonderen Anlässen.
Eieiei.
Zum Beispiel auf unserem Roadtrip sind wir natürlich immer in Pension gewesen, in irgendwelchen, wo es dann früh noch amerikanisches Frühstück gibt. Übrigens ganz schlimm war das, weil dort es erstens immer das Gleiche gab, unter anderem das und dann auch noch irgendwie Burger Patties gab es dann auch immer. Es gab einfach zum Frühstück, lagen die darum, die Burger Patties. Konnte man so essen mit Senf und Ketchup. Ja, ist etwa die gleiche Ebene wie Nürnberger Würste zum Frühstück.
Was auch in Amerika immer krass ist, ist so dieses Rührei aus dem Bottich.
Genau.
Die nehmen das ja immer so fertig aus der Tüte. Und das wird dann so angerührt. Man weiß nicht, was genau da drin ist, aber es schmeckt auch irgendwie in jedem Hotel in Amerika gleich, habe ich das Gefühl. Es ist immer so leicht bröselig.
Und was auch noch der Fall ist, wenn man jetzt nicht wirklich in einem ultra guten, teuren Hotel ist, dass man dort auch grundsätzlich von einmal Geschirr und einmal Besteck isst, dass man dort also da auch ständig quasi eine Unmenge an Müll produziert, ganze Zeit, jederzeit. Und es gibt dort also nichts, was du nicht wegschmeißen kannst. Und wir haben dann ein System entwickelt, ein Punktesystem, wie man quasi Punkte sammeln kann, wenn man Umweltverschmutzung betreibt.
Für Amerika.
Ich hab das
für ganz Amerika gemacht und mittlerweile nimmt ganz Amerika noch.
Für uns quasi haben wir das entwickelt und zu sagen, zum Beispiel Motor anlassen, bringt ziemlich viele Punkte, wenn man jetzt quasi einkaufen geht oder überhaupt mit dem Auto sich 300 Meter einen Kaffee holen fahren. Ja,
ja gut.
Oder was kann man noch machen?
Da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Das lässt einem ja fast keine Wahl, das Straßensystem in Amerika, weil dort gibt es einfach kaum Fußwege. Das ist einfach wirklich krass.
Ja, das stimmt, wobei das auch nur in einzelnen Staaten so ist. In Arizona ist nicht so, da gibt es Fußwege, ziemlich, also auch gute. Auch fast an jeder Straße, außer natürlich an Interstates und sowas, klar. Und was haben wir noch? Genau, grundsätzlich alles, was einmal Geschirr ist und einmal Besteck, bringt ultra viele Punkte. Und dann vor allem auch, wenn man es doppelt nimmt, damit es nicht reißt, auf dem Weg bis zum Auto. Tatsächlich ist das so, dass man sich in Amerika auch im Supermarkt an der Kasse sein Zeug einpacken lassen kann in Tüten. Und dann kriegst du mindestens 10, 15 Plastiktüten für einen ganz normalen Einkauf. Und dann kommt natürlich auch die 2 Liter Milchpackung in eine Tüte. Und damit sie bis zum Auto nicht reißt, kommt noch eine drum und manchmal auch noch eine dritte. Und dafür gibt es richtig viele Punkte.
Ach ja.
Es ist unglaublich.
Ja, man kann es
und deshalb,
nicht, man kann es nicht anders machen, als es besser vorzuleben.
Genau, und deshalb haben wir dann immer, also ich hatte immer meine Stoffbeutel dabei gehabt. Die hatte ich auch aus Deutschland mitgebracht, weil ich sie auch schick finde. Da waren so U52, war ein Druck drauf. Und da bin ich immer ganz stolz durch die Gegend gelaufen damit. Und da habe ich immer meinen Einkauf reingepackt. Da gibt es auch solche Self-Service-Kassen und da kann man halt auch seine eigenen Tüten mitbringen. Was man an den anderen Kassen, da verstehen die das dann nicht, wenn du eine eigene Tüte mitbringst. Die wissen nicht, was du damit willst.
Ja, es ist aber, also es geht nur so. Und ich glaube, wo sich das in Deutschland, weil ich bin der Meinung, da gibt es gesetzlich keine Regelung, sondern das hat sich von sich aus durchgesetzt, wo das Wirkung gezeigt hat, dass die Menschen eben gesagt haben, nee, lieber so und lieber so, ist zum Beispiel bei Deckeln, bei Kaffeebechern. Da findest du mittlerweile echt, also die sind entweder mittlerweile aus Pappe oder ganz, ganz selten findest du mal noch einen Laden, der das irgendwie mit Plaste anbietet und das zeigt, es geht. Wenn die Leute sagen und drauf bestehen, nee, komm, gib mir mal nicht das Plastezeug, sondern lass es gleich offen oder habt ihr nicht auch irgendwas anderes, was man da drauf machen kann, dann funktioniert das schon. Und ich glaube, nur so funktioniert es, aber das setzt halt eine Initiative voraus am Ende.
Ja, und es ist übrigens auch nicht in allen Bundesstaaten in Amerika so. Es gibt sehr wohl auch welche, die, was das betrifft, zumindest was das betrifft, relativ fortschrittlich sind. Kalifornien und Oregon zum Beispiel. Und auch teilweise Arizona, das dachte ich am Anfang immer nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass der kalifornische Einfluss da viel bewirkt hat.
Ja, Stett, wie ist denn bei dir so der Zukunftsplan, der nähere? Wir wissen ja, dass die Situation schwierig bleibt. Aber
ja, nee, man hat es nicht leichter, leicht hat es einen. Ne?
Nee, genau. Aber weißt du denn oder ist denn absehbar, ob und wann und überhaupt und sowieso?
Nein.
Gut, nächstes Thema.
Leider nicht. Nein, also nur noch eine wichtige Sache, die ich dazu sagen möchte. Die Flugbedingungen in Deutschland sind ganz anders als in Amerika.
Du meinst jetzt?
Sie sind anders und sie sind definitiv nicht vorteilhafter.
Naja, ich würde mal vermuten, noch mehr Regularien und noch mehr Bürokratie unterworfen.
Das ist nicht nochmal der Punkt. Selbst wenn das gleich wäre, ist in Deutschland das Wetter anders. Und daran kannst du halt nichts machen. Kannst du sagen, was du willst. Es ist anders, es regnet mehr, es ist öfter schlechte Sicht.
Das stimmt.
So.
Spätestens
da kannst du nicht sagen, dass eine Ausbildung in Deutschland gleichwertig ist zu einer in Amerika.
Aber dann ist doch so.
Sei jetzt hier nochmal kurz gesagt, für Leute, die das noch nicht wissen.
Dann ist doch aber die in Deutschland, da bist du doch mit mehr Wasser gewaschen dann, oder? Also nicht mit mehr Wasser, sondern mit mehr Wassern.
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ist wohl so, das ist richtig.
Aber weil wir gerade beim Thema Essen waren, da will ich nochmal ganz kurz anknüpfen, was mich sehr bewegt, weil es ein großer Teil meines Schicksals ist Gesundheit, ist Raststättenessen. Und das ist auch so eine Sache, also ich weiß nicht, wie oft du damit zu tun hast, aber schon wahrscheinlich hin und wieder.
Schütteln Kopf. Nicht so oft tatsächlich, nicht so oft. Nee.
Aber das ist was wirklich, also ich meine, es gibt da mittlerweile relativ vielversprechende Ansätze, aber ey, das gibt so Gerichte, da gehst du vorbei und hast so Instant-Sodbrennen. Weißt du wie? Also, und was da absolut dazugehört, sind so in diesen Vitrinen, diese Leberkäse und diese Frikadellen. Das ist so, oh, da zieht sich wirklich alles zusammen, wenn du da vorbeigehst und denkst, Leute, habt ihr nicht mal einfach einen Apfel oder eine Banane oder sowas? Und dann, wenn du das fragst, heißt, nee, haben wir nicht.
Oder wenn sie es haben, kostet die Banane dann 3 Euro.
Genau.
Oder der Apfel 2,70 Euro.
Wo dann immer sagen musst, ich wollte eigentlich nicht den Laden kaufen, ich wollte nur eine Banane haben. Also manchmal ist es wirklich fies. Und ich wäre mittlerweile natürlich, wenn ich jedes Mal, dass ich bei Sanifair war, einen Euro irgendwo hingepackt hätte, stattdessen wäre ich mittlerweile natürlich Millionär. Das kann man sich ja völlig, also das finde ich auch krass, dass mittlerweile aus einer Notdurft des Menschen Geschäft gemacht wird. Aber andererseits, wenn man sich Wasser anguckt, da ist es ja auch nicht anders. Ist ja auch ein Grundbedürfnis. Aber das sind so Sachen, da greife ich mir hin und wieder mal ganz gerne an die Rübe.
Besser dorthin als woanders.
Ja, wobei Rübe ja auch Spekulationsspielraum offen lässt. Egal.
Offen lässt.
Ich habe wieder mal, also ich habe Erfahrung mit der Autokorrektur gemacht neulich. Und zwar sind wir, also meine Eltern haben ja 2 Hunde und wir sind mit den Hunden Gassi gewesen im Wald. Und ich wurde von einem Freund gefragt, ja, was machst du denn gerade so? Und ich versuchte ihm zu antworten, wir sind mit den Hundis im Wald. Was mein Handy draus gemacht hat, war, wir sind mit den Hindus im Wald.
Oh, upsi.
Was für erstens einige Verwirrung gesorgt hat und zweitens eine sehr irritierte Nachfrage. wo seid ihr? Mit wem?
Ja, ich benutze Autokorrektur nicht. Also habe sie lange nicht benutzt, aber ich weiß nicht, wie man es abstellen kann, dass es das gar nicht gibt. Andererseits, manchmal ist es auch gut.
Warst du so ein T6, wie heißt das, T9-Schreiber 9. früher?
Nein, keinesfalls. Ich fand das ganz schlimm. Ja? Ich habe damit auch länger gebraucht.
Doch, ich hab das immer ganz gerne gemacht. Das ist, ob wir Zuhörer haben, die zu jung sind, um zu wissen, was T9 ist? Könnte ich mir vorstellen.
Bestimmt.
Also
das gibt es ja gar nicht mehr so.
Erklärt
es. Ist gar nicht so lange her. Ach, scheiße, jetzt reden wir wieder zu gleichzeitig.
Erklärt es doch.
Na, super.
Erklärt es doch, bitte.
Nee, ich habe es ja nicht benutzt.
Ach so, na, dann erkläre ich es. Also T9 war im Prinzip ein Service, mit dem du auf bestimmte Tasten bestimmt oft gedrückt hast und der hat dann automatisch versucht, das Wort zu erkennen ab einem bestimmten Punkt. Also im Prinzip da, so ein bisschen eine Art Vorläufer von der Autokorrektur. Und das bedeutete, du hast dann halt, keine Ahnung, um das T zu erreichen, oh Gott, jetzt muss ich rechnen, war das auf der 7 oder auf der 8, musstest du dann halt dreimal die 8 drücken normalerweise und das hat halt den ganzen Schreibprozess relativ in die Länge gezogen. Und T9 war dann im Prinzip, dass der ab einem bestimmten Punkt versucht hat zu erkennen, was für ein Wort du meinst, was aber eher öfter in die Hose gegangen ist, als dass es wirklich geholfen hat. Also es war im Prinzip die Ersterfindung von Hans Herbert Autokorrektur, der dann ja später in seiner Zweiterfindung die jetzige Autokorrektur an den Start gebracht hat, weiß man ja.
Ich muss dich korrigieren, das T ist auf der 8 und zwar beim einmaligen Drücken.
Aber siehst du, es war immer auf der 8, ja. 7 oder 8, ja, hab ich gesagt. Ach ja.
Das, der Vorteil ist, dass man mit diesen Telefonen auch im Unterricht unter dem Tisch blind eine SMS schreiben konnte. Das ist heute nicht mehr so einfach möglich.
Das ist richtig. Vor allem aber es gab dann ja wirklich so Profis, die es trotzdem hinterm Rücken, ohne hinzugucken, geschafft haben, irgendwelche SMS wegzuschreiben.
Genau. Ja. Das habe ich tatsächlich auch im Unterricht gemacht, eben unterm Tisch. Blind.
Blind.
Das geht. Ging ja da, weil du quasi nur die Tasten hattest und du wusstest, wo die sind und wie oft du sie drücken musst.
Ja, also ärgerlich war dann immer, wenn du die SMS richtig geschrieben hattest, aber halt dann einen Absender falsch hattest, weil du nicht hingeguckt hast. Aber egal. Also beziehungsweise den Empfänger. Das ist aber ein anderes Thema. Chat, wir müssen ein bisschen Jalla machen. Wir labern heute schon wieder so viel und ich habe noch kaum was geschafft von meiner Liste.
Dann los geht's.
Kommen wir gleich mal mit den drei Dingen um die Ecke, ja? Die werden nämlich auch, sie haben wieder so ein bisschen philosophische Vibes. Drei Dinge, die du deinem jugendlichen Ich gerne sagen möchtest aus heutiger Perspektive? Das ist immer gut, ne?
Machst alles richtig.
Du machst alles richtig, das sind vier. Also das sind vier Worte.
Ja. Nein, ich denke, es gibt tatsächlich nur eine Sache, die ich ihm sagen würde, nämlich nimm es nicht so schwer. Das ist das Einzige. Alles andere, muss ich sagen, bis jetzt bin ich ganz zufrieden damit, so wie es gelaufen ist. Und viele Sachen musste ich eben auch lernen, wo ich aber auch sagte, okay, das ist schon in Ordnung, das musst du halt selber erfahren. Das glaube ich mir ja nicht, wenn ich es mir selber sagen würde. Oder wenn mir das jemand gesagt hat, es gibt ja genug Sachen, die du gesagt bekommen hast als Jugendlicher, wo du sagst, genau, ihr habt gut reden. Und viele Sachen muss man eben selber lernen. Das Einzige, was ich wirklich mir selber sagen würde, ist, nimm es nicht so schwer. Das hätte sehr viel leichter gemacht.
Hakuna Matata.
So.
Wollen wir die Folge so nennen?
Können wir machen.
Sehr geil.
Und bei dir?
Bei mir?
Darauf bist du immer nicht vorbereitet, ich weiß. Aber
öfter nicht, dummerweise. Was auch manchmal ein bisschen an der Kurzfristigkeit liegt, mit der ich mir die Dinge aus den Fingern sauge, die ich dich frage, zugegebenermaßen. Drei Dinge, die ich meinem Jugendlichen nicht sagen würde. Auf jeden Fall, mach weiter. Also es gibt ja dann doch immer mal so die Momente, wo du selber in Zweifel kommst. Also gerade auch im Chor hatte ich das immer mal, dass ich mich gefragt habe, na, willst du nicht doch lieber irgendwie, keine Ahnung, Fußballer werden oder so? Wo ja natürlich die Aussicht, irgendwie in gut bezahlte Region zu kommen, noch wesentlich geringer gewesen wäre als mit meinem jetzigen Beruf. Mach weiter, also lass dich so von Selbstzweifeln nicht auffressen. Geh deinen Weg, geh nicht den Weg, den andere schon gegangen sind, sondern versucht, deinen eigenen Weg zu finden. Das sind im Prinzip alles Dinge, die ich auch irgendwie gemacht habe, aber ich finde es manchmal gut, das nochmal so klar formuliert auch gesagt zu kriegen. Und hab Spaß, nimm dich nicht so ernst. Also ich hatte natürlich dann auch so Phasen, wo man so das Gefühl hatte, ich muss jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich bin jetzt mit 19, ich bin großer Künstler, weißt du? So, nee, absolut nicht. Du bist ein 19-jähriger Butschi, der keinen Plan von Duten und Blasen hat.
So. Hast du das gedacht mit 19, dass du ein großer Künstler bist?
Nee, aber es gibt so bestimmte Dinge, wo du dich so sozial reingedrückt fühlst, weißt du? Du hast dann das Gefühl, ja, ich bin Tenor, ich muss mit einem weißen Schal durch die Gegend rennen. Was für ein Bullshit.
Rot eigentlich.
Ja, oder rot, was auch immer. Also so, ja, ich muss so auf Künstler tun, so, um Gottes Willen, nee. Also wenn ich das mir heute so, wenn ich mich da heute zurückerinnere, dann steigt mir die Schamesröte ins Gesicht, ehrlich gesagt. Das kannst du jetzt nicht sehen, weil ich neuerdings Bart trage, aber du würdest es sonst sehen. Nee, also das wahrscheinlich.
Wie viel Bart willst du denn noch tragen eigentlich?
Eigentlich gar nicht. Ich hatte war bloß zu faul, mich zu rasieren.
Das kann ich verstehen.
Das ist so witzig. Es gibt manchmal so Dinge, da sieht man sich im Spiegel und denkt, nee, absolut nicht. Ich komme gleich nochmal zu dem dritten zurück. Aber bei mir ist das zum Beispiel, wenn ich Bart trage. Wenn ich mich selber mit Bart sehe, muss ich lachen. Weil das ist einfach, das bin nicht ich.
Das bist nicht du.
Steht
nee,
mir
das bist
nicht.
Du wirklich nicht. Nee,
also, das ist wahr. Das ist schon krass. Und langsam geht es mir mit den Haaren tatsächlich ähnlich. Also ich werde dann wahrscheinlich doch irgendwann mal wieder zum Borstelpeter rennen. Und das dritte
ist... Du kannst gerne gleich zum Einstreuen gerne zu meiner Schwester gehen. Die sucht nämlich immer noch Herrenhaarschnittmodelle.
Herrenhaarschnittmodelle.
Ja.
Na, das da werden wir mal, ne? Aber das muss am Ende, du weißt, wie es ist, ne? Das muss am Ende bühnentauglich sein bei mir.
Dafür hat es ja immerhin noch die, also für den Fall, dass das nicht sein sollte, wofür ich aber mein Hand ins Feuer lege, guck mich an. Mich hat sie auch schon zweimal verschnitten.
Wobei verschnitten meine immer Haare. Nach Fehler klingt. Das muss man
ja.
Mal, oder nach Grünzeug.
Genau. Und im Zweifelsfall, falls es Probleme gibt, gibt es immer noch die Ausbilderin, die dann das korrigiert.
Ach so, ich dachte,
aber sie hat letztes Mal bei mir gar nichts korrigiert. Sie hat nur ein paar Sachen gesagt, die Rosa dann selber korrigiert hat.
Und im Zweifelsfall, wenn alles schief geht, gibt es immer noch einen 5mm Aufsatz.
Den gibt es auch immer, genau. Aber ich kann das tatsächlich verstehen, dass Leute dann auch sagen, ja gut, auszubilden und ich muss wirklich bühnentauglich sein, ist schwierig. Wobei sie das, sie ist selbst mit sich nicht ganz so zufrieden, was sie macht, aber ich finde, dass sie das sehr gut macht.
Es kleidet ihn auch vorzüglich.
Danke.
Und das Dritte, um vielleicht den Bogen wieder zurückzukriegen,
ja,
ist tatsächlich ein Spruch, den ich neulich mal wieder in einem Harry Potter Film gehört habe, der irgendwie immer rumgeisterte, aber mir war immer nicht so ganz klar, von wem er eigentlich ist. Den hat tatsächlich Professor Dumbledore zu Harry Potter gesagt. Und er sagte, bald müssen wir uns entscheiden, ob wir den leichten Weg gehen oder den richtigen. Und insofern würde ich meinem jugendlichen Ich sagen, entscheide dich wieder so. Denn der Weg, den ich gewählt habe, war nicht immer der leichteste, aber auf jeden Fall fühlte er sich für mich immer richtig an. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, um einfach auch irgendwie authentisch zu bleiben und sich nicht so in sich selbst zu verlieren. Weißt du, was ich meine? So,
ja.
Nicht am Rad zu drehen und sich permanent zu fragen, war das jetzt richtig, war das falsch, sondern einfach irgendwie so, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, klingt immer wie eine Plattitüde, aber so der inneren Stimme folgen und einfach das machen, was das Herz einem sagt und weniger das, was der hungererfüllte Bauch einem sagt.
Tja.
So.
Ja.
Wir kamen gerade an irgendwas vorbei. Ach ja. Ja, genau, da komme ich gleich drauf. Hast du denn irgendwie ein Lieblingsurlaubsziel, Stett, wo es dich immer wieder hin verschlägt?
Auf jeden Fall.
So eine Homebase im Prinzip.
Ja, diese Homebase ist Island. Dort bin ich in meinem Leben bis jetzt 8-mal gewesen oder 9-mal, ich weiß nicht mehr genau, also sehr oft.
Quasi schon Isländer ehrenhalber.
Ja, und ich habe auch immer herum erzählt, dass ich auf Island gezeugt wurde, was nicht stimmt. Das habe ich aber immer rum erzählt, weil ich es irgendwie cool fand. Und es gab Zeiten, da haben mir das Menschen geglaubt, aber es ist nicht so. Ich weiß es nicht. Es wird mir auch nicht erzählt, auch wenn ich danach frage.
Was gefällt dir an Island? Also wehe, du sagst jetzt so die Natur. Aber wahrscheinlich ist es genau das.
Das kann, also ist schwierig zu sagen. Es ist insgesamt, dadurch, dass wir dort Bekannte haben, schon mal sehr schön. Und es ist immer Urlaub gewesen, schon immer. Der Ort so zu sein, also schon in den Flieger nach Island zu steigen, ist für mich Urlaub und entspannt mich. Und das liegt doch auch daran, dass es nicht so dicht besiedelt ist, dass dort die Natur äußerst faszinierend ist. Und da geht es ja nicht nur für mich um Natur, so das beschreibt das gar nicht alles, sondern tatsächlich auch um, dass man dort sieht, wie die Welt entstanden ist, weil es dort weitergeht, weil dort der mittelatlantische Rücken ist und Island gehört zu dem mittelatlantischen Rücken, also so als Berg, der da rauskommt, der quasi Europa und Amerika teilt. Die eine Hälfte liegt ja quasi, wie sagen wir es geologisch gesehen, auf der europäischen Platte und die andere Hälfte auf der amerikanischen, also eurasische Platte heißt sie, nicht europäisch-eurasisch. Und das ist insofern sehr interessant, weil es tatsächlich auch Stellen gibt, wo du das sehen kannst, wo die Platten geteilt sind. Es gibt da Stellen, wo du das wirklich von oben so einen Berg runter guckst und siehst, aha, das ist die eine, das ist die andere. Mhm. Und eben die Vulkane und heiße Springquellen, also auch als Geysire bekannt, die man dort einem ausbrechen sehen kann, wo du eben wirklich dieses Schauspiel, was die Erde bietet, richtig siehst. Und Gletscher gibt es und Fjorde. Und wo du auch sehen kannst, wo die Gletscher runtergerutscht sind, wo du das richtig siehst, wie die über dieses Lavagestein drüber gerutscht sein müssen, wo du die Furchen siehst, richtig hautnah. Und Basaltsäulen und die ganzen Gesteinssorten und aber auch die verschiedenen Tierarten, die dort sind. Ja, also das sind so insgesamt Dinge, die mir an Island sehr gut gefallen und die Freundlichkeit der Menschen.
Ja, das kann ich...
Weil es sind nur 380.000. Mehr ist das nicht. Das ist weniger als in Leipzig auf einer Fläche, die halb so groß ist wie Deutschland.
Ja, es ist fast die Hälfte. Na gut, ein bisschen mehr als die Hälfte von Leipzig. Ne? Das ist halt trotzdem krass. Aber was ich bei Island halt auch faszinierend finde irgendwie, also dass die Menschen nett sind, kann ich total nachvollziehen, weil wir haben ja aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, wo das herkommt, haben wir in der Gesangsabteilung in Leipzig echt immer wieder viele Isländerinnen vor allem. Ich weiß nicht, wie diese Connection zustande kommt, ob das an Leipzig liegt, ob das an Island liegt, wobei man sagen muss, der Komponist, ich nannte ihn neulich schon mal, der Komponist der isländischen Nationalhymne, Sveinbjörn Sveinbjörnsson, hat in Leipzig am Konservatorium bei Karl Reinecke, der einst Tonsatz studiert. Ja, das nur für alle, die mehr wissen wollten. Ja, das kann ich total nachvollziehen. Also alles so, was Natur ist und weil du gerade sagst Gletscher, das triggert bei mir gerade völlig total krass was. Wir waren ja, als wir in Österreich waren, auch eigentlich auf dem Gletscher. Also nicht eigentlich, wir waren auf dem Gletscher. Aber der führt halt bei Weitem nicht mehr so viel Eis, wie er eigentlich führen müsste. Und das so als erstes, wo du dann schon mal so ins Grübeln kommst, so Stichwort Klimaerwärmung und wie wir so mit dem Planeten umgehen. Als ich dann aber neulich hörte im Radio, dass, ich weiß gar nicht, wer war es, ein WWF oder irgendeine Organisation rausgehauen hat, dass das erste Mal seit Beginn der Wetteraufzeichnung es auf Grönland geregnet hat. Da dachte ich, jetzt geht's aber wirklich los. Also ich weiß nicht, wie lange wir das machen, wahrscheinlich schon 60, 70 Jahre vermute ich, diese Wetteraufzeichnung. In einer Region, wo es eigentlich... Ich will nicht sagen per Gesetz, aber eigentlich nicht regnen darf, weil es dort eigentlich zu kalt sein sollte. Wenn es dort anfängt zu regnen, spätestens dann, finde ich, sollten wir uns vielleicht doch mal ein bisschen Gedanken drüber machen. Ich meine, klar, man sagt dann immer, ja, Klima verändert sich sowieso, aber die Geschwindigkeit, in der das passiert, das ist dann doch nicht ganz einfach zu erklären. Beziehungsweise eigentlich schon sehr einfach zu erklären, aber halt nicht jedem und jeder. Offensichtlich.
So ist es. Gibt es einige dieser Aktionen, die jetzt quasi nochmal klar sind, die eigentlich schon ewig klar sind, aber es jetzt eben nochmal deutlicher geworden ist. Nämlich auch, dass der Regenwald jetzt zum ersten Mal mehr Energie, also mehr CO2 ausstößt, als er verarbeitet. Ist auch erschreckend. Also aufnimmt sozusagen. Und dass es auch ein prognostiziertes Ende des größten Gletschers von Island gibt. Mittlerweile. Dass man nicht sagt, okay, das baut sich wieder auf, sondern es wird immer weniger.
Ja.
Und damit wurde, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, auch eine Tafel aufgestellt, wo steht, okay, wir wissen das heute, aber es ist nichts passiert. Das heißt, wenn der Gletscher weg ist, steht dann die Tafel da und sagt, heute ist der so und so vielte und da steht, wir wissen es. Mal gucken, wie es in so und so vielen Jahren aussieht.
Ja, es ist ein krasses Thema, ein weites Thema, was auch immer wieder für heiße Diskussionen sorgt im Umfeld. Aber
es sorgt vor allem für Diskussionen, wenn die Leute wissen, was ich machen will. Ach so, das ist sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Weil an sich das Fliegen ja auch einen entscheidenden Anteil daran hat, dass es so ist, wie es ist und dass die Tendenz so ist, wie sie ist. Das heißt aber nicht, dass es immer so sein muss und dass der Anteil des Fliegens immer so enorm schlimm sein muss. Das wird sich nicht ändern, wenn man einfach nur nicht mehr fliegt. Ja. Dann wird es so bleiben, weil es wird immer noch Verbindungen geben, wo man fliegen wird. Wenn man einfach nur sagt, man fliegt weniger, dann wird es nicht besser. Es wird nicht besser dadurch. Es wird nur dann besser, wenn man sagt, man macht die Technologie besser. Das will ich an der Stelle nochmal sagen, das ist mir wichtig. Wenn man einfach nur sagt, man fliegt weniger, dann hat man weniger Geld, um die Technologie besser zu machen. Es gibt Verbindungen, die kannst du nicht ohne Flugzeug machen. Du kannst nicht interkontinental ohne Flugzeug reisen, das ist nicht drin. Auch nicht in den nächsten 50 Jahren, das wird nicht möglich sein, sage ich. Und es muss aber was sein, was innerhalb der nächsten 50 Jahre passiert, gravierend. Und es gibt diese Technologien, aber du kannst nur dann in sie investieren, wenn es weiterhin geflogen wird, sonst geht das nicht. Wo soll das Geld sonst herkommen? Und es gibt tatsächlich auch Rechnungen, das habe ich ja schon mal gesagt, wenn du jetzt innereuropäisch nicht mehr fliegst. Ich rede jetzt nicht von innerdeutsch, weil da sehe ich es tatsächlich auch so, da muss es sehr viele Flüge nicht geben. Es muss keinen Flug zwischen Stuttgart und Nürnberg geben oder zwischen Stuttgart und München. Das ist nicht nötig. Aber innereuropäische Flüge zum Beispiel, die haben einen sehr viel geringeren Anteil an CO2-Ausstoß, als man das fühlt. Gefühlt sagt man ja, okay, so viele innereuropäische Flüge gibt es, die müssen einen unwahrscheinlich hohen Anteil am CO2-Ausstoß haben. Das stimmt aber nicht. Das ist nicht mal 1%. Nicht mal. Was man aber machen würde, wäre 25-30% einer gesamten Branche zu ruinieren, wenn es diese Flüge nicht mehr geben würde. Und das heißt, man hat damit auch keine Chance, diese Flüge, die es weiterhin geben wird, sehr wahrscheinlich zumindest in den nächsten Jahrzehnten noch, nämlich die interkontinentalen Flüge, zu verbessern. So sehe ich das. Und das ist mein Wissensstand und den wollte ich an der Stelle nochmal teilen.
Ja, da kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Ich würde nicht alles 100% davon unterschreiben, das können wir aber nochmal irgendwie wann anders diskutieren. Ich glaube, das führt es ein bisschen weit, einfach auch zeitlich.
Ja.
Prinzipiell hast du, glaube ich, schon recht. Und darum geht es auch nicht. Also ich meine, es geht schon darum, immer um Verständnis zu werben und die Leute abzuholen. Also es kann keine von 100 auf 0 Senkung von bestimmten Dingen geben. Das sehe ich absolut auch so. Nichtsdestotrotz müssen wir an Stellschrauben schrauben, an denen wir schrauben können.
Auf jeden Fall.
Und dementsprechend muss man dann halt auch vorgehen am Ende. Und was ich halt immer wieder so krass finde, ist, das sind jetzt Zahlen, auf die man mich bitte nicht festnageln möge, aber was ich gehört habe, ist, wir klammern uns im Prinzip seit 10 Jahren an 35.000 Arbeitsplätze in der Kohlekraft, die noch übrig sind, ja. Ungefähr Pi mal Daumen. Und haben damit, weil wir eben nicht in alternative Energien investiert haben, auch wenn natürlich Solar- und Windkraft nicht wahrscheinlich nicht das Letzte ist, aber haben damit hunderttausend Arbeitsplätze an China verloren, die diesen Markt jetzt in Deutschland übernommen haben. Und also manchmal sind diese Verhältnismäßigkeiten ein bisschen schwierig. Und ich meine natürlich Deutschland, Tradition, Kohle, klar, hat man irgendwie auf dem Schirm. Aber es gibt dann, meine ich, irgendwie doch irgendwo einen Punkt, wo man aufpassen muss, dass man Anschluss nicht verliert.
Das ist der Punkt und das ist, was ich auch jetzt nicht mitgesagt habe, was aber eben wichtig ist, dass es nicht um ein Abschaffen von einer Sache alternativlos geben kann, geht es nicht. Es muss irgendeine Alternative geben. Und wenn das heißt, okay, mein Arbeitsplatz wird es später nicht mehr geben, dann ist das so, okay, das ist kein Problem. Dann muss ich damit leben. Und es wird auch sehr viele andere Sachen geben, wo das nicht mehr so ist. Wo einfach Arbeitsplätze wegfallen, weil man sagt, okay, die Technologie ist veraltet oder sie schadet der Umwelt mehr, als sie der Gesellschaft nützt. Sehr viel mehr. Und es ist auch sehr, sehr, sehr wichtig, dass man ein grundsätzliches Umdenken hat, weil ansonsten dauert es bloß noch wenige Jahrzehnte, bis es gar nicht mehr geht.
Ja.
Und da muss auch jeder und jede an sich arbeiten und auch sagen, okay, ich muss jetzt auf bestimmte Sachen verzichten. Das ist auf jeden Fall der Fall. Alternativlos geht es trotzdem nicht, weil du kannst nicht von heute auf morgen plötzlich eine Sache abschaffen. Da muss es zumindest eine Übergangsalternative geben. Was allerdings wichtig ist, ist, dass das nicht so viel geredet wird, sondern dass tatsächlich auch mal was kommt. zügiger, weil ansonsten ist es vorbei.
Speaking of which, Stichwort selbst mehr bewegen, Stichwort grün, wobei ich jetzt nicht weiß, wie grün oder nicht grün die sind, aber was ist denn das eigentlich mit diesen komischen, also das ist absolut keine Werbung, das ist einfach bloß aufmerksam machen, mit diesen komischen Gorillas und Flink, hast du das mitgekriegt?
Nein.
Das sind irgendwie offenbar Lieferservices, die Supermarktgeschichten innerhalb von 10 bis 15 Minuten zu dir nach Hause liefern sollen. Ich sage einen Kopf greife und denke, Leute, also wir bewegen uns ja schon so kaum und viel zu wenig mittlerweile vermehrt als Gesellschaft. Wenn wir jetzt noch anfangen, uns den Supermarktweg zu sparen, dann wird es langsam richtig lustig. Dann liegen wir nur noch zu Hause auf der Couch und glotzen Netflix.
Ja, dann wird es auch nichts mit der Umwelt, das wird dann nichts.
Das, naja, ich weiß nicht, wie die unterwegs sind, wahrscheinlich auch ein bisschen mit dem Fahrrad oder was, keine Ahnung, aber also irgendwie finde ich das ein sehr eigenartiges, also ich verstehe das Konzept, sicherlich wird es da wahnsinnig viele Abnehmer für geben, aber finde ich moralisch so ein bisschen eigenartig. Aber was mich noch viel mehr stört, ist die Werbung, mit der die, also die tun so, also vor allem bei Gorillas, Flink kenne ich noch nicht so, aber bei Gorillas siehst du diese Plakate, diese riesigen Plakate in Leipzig, wo Sprüche drauf sind, die dir das Gefühl geben sollen, das war schon immer so, die gibt es schon immer, so dieses Selbstverständnis, diese Unverfrorenheit. Das finde ich so richtig eklig irgendwie. Es ist so dieses Selbstverständnis, na klar, 2021, da gibt es nur Gorilla, das ist logisch. So, weil ich, gut, egal. Vielleicht ist das auch wieder so ein Ding, so ein Spleen von mir. Ich weiß es nicht.
Also ich sehe es ähnlich. Ich habe mich damit noch nicht so befasst, weil es auf Land noch nicht angekommen ist.
Gut, dann hoffe ich mal für euch, dass ihr verschont bleibt davon. Aber ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Einfach aus Interesse würde ich das schon mal probieren wollen. Einmal oder so. Und mir, weil, weißt du, es gibt da alle möglichen Versprechungen, so in 10 bis 15 Minuten da, dann halt alles Mögliche. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es irgendwas gibt, was die da nicht anbieten. Das muss ich mir mal anschauen. Aber das würde ich ja schon ganz gerne mal auf Herz und Nieren prüfen und dann auch gerne sagen, dass es funktioniert, wenn es funktioniert. Andererseits wird das trotzdem für mich kein Modell auf Dauer. Aber irgendwie traue ich dem Braten nicht, vor allem diesem Braten nicht. Stett, wir sind schon wieder ganz gut in der Zeit.
Ja, wir liegen sehr gut in der Zeit. Wenn wir sagen, 20 Minuten haben wir noch, mindestens.
Mindestens.
Ja.
Ich hätte tatsächlich bloß eigentlich noch.
Nicht für Distanz und Gloria, sondern für andere Dinge.
Ich hätte tatsächlich noch das ein oder andere Thema eigentlich gehabt. Es gibt zum Beispiel.
Schieß los.
Na komm, das machen wir schnell noch. Eine Sache, die ich mich frage: Es gibt einen aktuellen Aufhänger. Es gibt eine Kritik zu meiner CD, über die ich mich sehr freue, dass jemand drüber geschrieben hat. Und auch wenn sie nicht so positiv wäre, wie sie ist, würde ich mich trotzdem drüber freuen, wenn sich Leute damit beschäftigen. Das nur mal vorweg. Also mir geht es überhaupt nicht darum, dass sie total positiv ist, was sie glücklicherweise ist, aber selbst wenn sie negativ wäre, fände ich das völlig in Ordnung. Also es muss überhaupt nicht jeder gut finden, was ich tue. Was mich aber zu dem zweiten Punkt bringt, dass es gibt einen kleinen Absatz, wo der Kritisant, der Kritiker, wo er Kritik übt, was ich völlig okay finde. Es ist bloß so formuliert, dass selbst ich als Künstler nicht verstehe, was er von mir will. Und das sind so Sachen, wo ich denke, das finde ich, eine gute Kritik sollte eigentlich so sein, dass derjenige auch damit arbeiten kann, wenn er das liest. Weißt du? Also, dass du eben damit irgendwas anfangen kannst am Ende. Ich stehe im Prinzip da und versuche jetzt rauszufinden, was er mit der Formulierung meint, die er da eingebaut hat. Die Formulierung ist, wenngleich aspirierte Melismen zuweilen etwas ungelenk wirken. Jetzt habe ich 4, 5, 6 verschiedene Leute gefragt, was versteht denn ihr unter aspirierten Melismen? Weil ich selber hab eine Idee, was er meinen könnte, aber es kann ja sein, dass ich daneben liege. Aber ich habe im Prinzip von 6 Leuten 5 unterschiedliche Antworten gekriegt. Und dann sag halt klar, was Sache ist und dann kann ich damit arbeiten. Weißt du? Ich versuche ja auch irgendwie, mich zu verbessern und besser zu werden als Künstler und auch technisch. Das setzt aber voraus, dass die Kritik, die ich kriege, halt auch so klar ist, dass ich damit arbeiten kann. Und das ist manchmal so mein Eindruck bei Kritikern, dass es vor allem eben darum geht, möglichst ausschweifend, möglichst ausladende Formulierungen zu finden, die vielleicht jetzt nicht jeder benutzt, aber mit der halt auch nicht jeder arbeiten kann. Und das würde ich gerne mal in Frage stellen an der Stelle.
Du kannst folgende Idee, ja, das machen ja wenige Künstler, aber du kannst ja mal fragen, was meinen sie denn mit diesem
Ja, die Idee.
So nach dem Motto: vielen herzlichen Dank und ich freue mich sehr und so weiter. Ich verstehe diese eine Stelle nicht. Ich möchte gerne, was weiß ich, kooperieren, was weiß ich, solche Sachen.
Ja, das ist genau, am Ende wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, weil es interessiert mich tatsächlich, was er meint. Weil so richtig zutreffend ist bei den Antworten, die ich bekommen habe und auch von der, die ich mir zusammengereimt habe, eigentlich, also so 100% stimmt eigentlich keine. Die einen mehr, die anderen weniger. Sorgt auch dafür, dass ich mir das Ganze kritisch nochmal anhören muss und anhören werde. Aber also ich finde, Kritiken sollten verstanden werden und zwar von jedem, egal ob er musikaffin ist oder nicht. Und das ist jetzt mal mein Statement zu dem Thema. Ne? Ist klar.
Einverstanden.
Gut, dann bin ich eigentlich soweit mit den zwei Sachen, die ich mir sowieso nur aufgeschrieben hatte, durch für heute. Ich hätte noch eins. Ach halt, nein, ich habe noch eine Empfehlung. Wie konnte ich die vergessen? Haha. Es gibt nämlich, wo wir vorhin bei, wir sitzen nur noch rum und gucken Netflix waren, es gibt momentan eine Netflix-Dokumentation, die sich mit dem sogenannten Kinderzimmer-Dealer befasst, der ja in Leipzig aktiv war. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hattest, aber hat einer vom Kinderzimmer aus in Leipzig den größten Drogenshop der Welt irgendwie geführt.
Ja, und das hatten wir, glaube ich, schon mal zum Thema.
Das kann sein. Und jetzt ist aber die Dokumentation, die sich wirklich auch mit dem Typen beschäftigt und auch ihn interviewt und alles und alle, die daran beteiligt waren, ist auf Netflix erschienen. Ja, ist Shiny Flakes, kann ich sehr empfehlen. Ist eine sehr gute Sache. Ich muss sagen, ich musste öfter schmunzeln, als ich wollte, weil eigentlich ist es ja schon ein schweres Verbrechen, kann man ja noch sagen. Also wenn du mit einer Tonne Drogen in deinem eigenen Kinderzimmer hochgenommen wirst und das über Monate vertickt hast, dann ist das einfach, das ist kein Kavaliersdelikt, wie es immer so schön heißt, sondern ist das schon wirklich einfach schwerst kriminell. Aber nichtsdestotrotz, die Art und Weise, wie er, also zum einen, wie er sich selber gibt, der ist so, ich weiß nicht, ob das emotionale Unreife ist, keine Ahnung, aber das ist so schwer zu greifen, der ist so auf eine Art wirkt es arrogant und überheblich, auf der anderen Seite aber irgendwie auch so total emotional unreif und das sorgt dafür, dass der so eine ganz trockene, ironische Art hat, die mich irgendwie mehr als einmal zum Schmunzeln gebracht hat, obwohl ich es gar nicht wollte. Da musste ich mich ertappen dabei. Und andererseits auch, wie er die Behörden so ein bisschen an der Nase rumgeführt hat, das ist schon bemerkenswert, dass das geht. Um es mal so auszudrücken, auch auf die Art und Weise. Also kann ich sehr empfehlen, Shiny Flakes heißt sie, ist, glaube ich, nur bei Netflix zu sehen. Schaut da mal rein, wenn ihr Bock habt. Ansonsten gab es noch die Frage, wo man den Tomana-Film kostenlos sehen kann, den, in dem wir wohl mit dabei waren. Und soweit ich weiß, also ich habe dann versucht, mal ein bisschen zu recherchieren, soweit ich weiß, gibt es den tatsächlich noch nicht kostenlos irgendwo, sondern den gibt es nach wie vor. Den kann man sich, glaube ich, bei Amazon Prime nach wie vor leihen. Den kann man sich bei Apple nach wie vor leihen und kaufen. Aber kostenlos wird es den noch nicht geben, fürchte ich. So, jetzt bin ich durch mit der Werbung. Du noch was?
Benzinrasenmäher haben relativ viele Nachteile. Unter anderem den, dass man ihn nicht ankriegt, wenn man nicht wirklich sehr viel Kraft hat. Ein entscheidender Nachteil vom Benzinrasenmäher.
Gut, dann Stett übt, damit er seinen Benzinrasenmäher wieder ankriegt. In der Zwischenzeit verlese ich den dieswöchigen Heinz. Und zwar werden das die Abteilungen 3 bis 5 des Tannhäuser-Zyklus. Ja, ich werde das jetzt mal zu Ende lesen, weil sonst kommen wir nie zur Potte. Der heißt nach wie vor Tannhäuser oder die Meistersinger in der Wartburg in 5 Abteilungen. Wir hatten die ersten beiden gelesen und erinnern uns, dass am Ende der zweiten Abteilung Tannhäuser an der Wartburg angekommen ist. Und da geht's jetzt weiter. Als Tannhäuser sein Ziel erreicht, das Gehen fällt ihm noch nicht leicht, und er dem Tor der Wartburg naht, da hält ihn an ein Wachsoldat. Was er hier wünsche oder wolle, und dass er sich entfernen solle. Hier fände heute ein Wettkampf statt, doch nur für den, der Stimme hat. Dann bin ich richtig, auf das Tor, lass mich hinein, ich bin Tenor. Nachdem er so sich ausgewiesen, lässt der Soldat passieren diesen. 4. Abteilung. Herr Tannhäuser betrat die Halle und sieh mal an, hier waren sie alle. Hans Sachs, Jung Siegfried und selbst Hagen, der aus Westfalen, wollt's mal sagen. Auch ein Holländer war da als Streiter. Es gab schon damals Gastarbeiter. Hier, Herr Tannhäuser erfuhr inzwischen die Regeln, um hier mitzumischen. Das, was er singt, sei einerlei, wenn's nur von Richard Wagner sei. Der Eschenbach war gerade dran mit dem Abendstern und er gewann die allermeiste Sympathie. Kein Wunder bei der Melodie. Und dann betrat die wunderschöne Elisabeth von links die Szene. Man zollte recht viel Achtung ihr, denn sie war ja die Chefin hier. Sie plauderte, was so passiert sei und dass die Halle renoviert sei, weshalb sie hoch und breit und lang von ihrer teuren Halle sang. Doch schließlich ging ihr Lied vorüber und auch der Tannhäuser ging lieber. Fünfte Abteilung. Er ging und stand nun vor dem Tor, da kam ein langer Pilgerchor, der gerade nach Italien strebte und hauptsächlich vom Singen lebte. Als er den Pilgerzug erblickte, schrie er, so dass er fast erstickte: Hinweg, ihr Socken und ihr Schuhe! Es wird Zeit, dass ich jetzt Buße tue. Wie sündig ist mein ganzer Leib? Wer schert mein Haar? Was schert mich Weib? Auch ich kauf mir so eine Kutte. Ich pfeif auf Venus, diese. Nun, sprach da des Pilgerzugs Leiter, so pilgre mit uns, gleich geht's weiter. Ich bin für euch nicht gut genug. Geht, ich komme mit dem nächsten Zug. Ob er nun tatsächlich gezogen gen Rom oder gelogen? Wir wollen nur das Erste hoffen, bleibt offen. In diesem Sinne.
Alles Gute.
Tschüss.